der kulinarische Krimi-Podcast. Mit
Nicole Köpper
und Andrea Schulte.
Hallo und guten Tag.
Du Schande, jetzt bin ich ja wach.
Jetzt ist sie wach. Genau. Die Frau Köpper ist wach und da freuen wir uns alle drüber sein. Sind Sie auch wach? Das ist auch schön.
Ja, ich glaube jetzt ja.
Jetzt sind Sie wach, alles klar. Gut, herzlich willkommen. Da sind wir. Wir freuen uns sehr, alle beide hier an dem Tisch in der Küche von Frau Köpper mit dem neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und ich durfte heute anfangen und Frau Köpper ist jetzt wieder wach.
Ja, genau, total. Ja.
Also ein Stück weit.
Ja, ne? Also viel wacher werde ich nicht.
Viel wacher wird Frau Köpper nicht. Na, das kann ja heiter werden für die nächsten 20 Minuten. Bleiben Sie trotzdem uns gewogen und dran. Es geht heute um ein Herzensthema von mir. Es geht natürlich um Essen im Mittelalter.
Super.
Okay. Warum Herzensthema? Weil damit habe ich angefangen. Also nicht mit Essen im Mittelalter, sondern mit den historischen Roman. Frau Köpper kann jetzt auch schon mittlerweile Geräusche.
Ja.
Toll.
Twilight Zone.
Ach ja, das meintest du mit Zeitreise. Okay. Ja gut, also wir befinden uns im 15. Jahrhundert, genauer im Jahre des Herrn 1476. Das ist nämlich das Jahr, in dem mein erster historischer Kriminalroman, mein Debütroman, wie man das so unter Autorinnen und Autoren nennt, Konrad, genau. Die Toten des Meisters. Das war das erste Buch und damals habe ich ja wirklich 2 Jahre lang recherchiert wie so ein Bekloppter, weil ich wirklich Sorge hatte, ich würde das nicht packen.
Okay.
Ja, ich habe damals gedacht, okay, du machst da irgendwas falsch. Also klar, die ganz großen Fallstricke, Nicole, die umschifft man ja. Ne? Man serviert keinen Kartoffeleintopf. Ne?
Spaghetti Bolognese.
Aber so ganz banale Sachen wie zum Beispiel, gab es jetzt schon Lauchzwiebeln?
Okay.
Ja, also Tomaten nicht, ist ja auch klar, liegt auch auf der Hand.
Kartoffeln aber auch noch nicht.
Aber zum Beispiel eben halt sowas wie Oregano-Bier. Also als Beispiel, nur so.
Oregano-Bier?
Ja, genau. Da denkst du doch bei dir, okay, Oregano, gab's das schon? Oh je, ne? Musst du nachgucken. Mhm. Also das waren so Sachen, die ich dann eben halt tatsächlich erstmal nachgelesen habe. Welche Kleidung hatten die?
Ja,
was haben die gegessen? So. Mhm. Und Essen im Mittelalter, warum wir das jetzt haben, ist nicht nur so, weil wir gedacht haben, boah, wir brauchen unbedingt ein Thema, denn wir fehlen uns jetzt was. Sondern
doch, eigentlich war es so.
Nein.
Okay, ja, Entschuldigung, nein, natürlich nicht, das ist ja alles geplant.
Alles geplant.
Große Strategie.
Ja, natürlich, weil jetzt, die Nicole hat mich angerufen und gesagt, ich habe keine Ahnung, worüber reden sollen. Und dann habe ich gedacht, ich habe ein Thema, nein, falsch. Tatsächlich haben wir natürlich uns was dabei gedacht.
Du vielleicht.
Ich mir, ja natürlich, klar, weil ich mir nämlich gedacht habe, Fuchs, der ich bin, Mensch, Schulti. Jetzt im Herbst kommt doch tatsächlich Konrad nochmal neu raus. Ja, nee, bei Dotbooks wird nämlich die ganze Konrad-Reihe nochmal als E-Book rauskommen.
Ach, wie schön.
Und die fassen dann auch tatsächlich Band 2 und Band 3 zusammen. Du erinnerst dich vielleicht, du hast die ja gelesen. Mhm. Band 2 endet offen.
Ja.
Ja,
ich weiß. Ja, und da war der Andreas so nett und hat mir den dritten Band gleich mitgegeben, weil er Sorge hatte, ich könnte ihn aus dem Urlaub heraus erschlagen, wenn ich dieses offene Ende habe.
Genau, ja, und das war den Leserinnen und Lesern damals gar nicht so recht, dass der eine Band dann endete und sie dann noch ein halbes Jahr warten musste.
Das ist auch blöd.
Ja, tut mir auch leid, mache ich auch nicht mehr.
Ja.
Aber was eben halt klar war, die fassen jetzt diese beiden Bände zusammen unter einem neuen Titel.
Mhm.
Und ja, da habe ich gedacht, das ist doch super. Da lass uns doch mal nochmal drüber reden. Das ist doch ein schöner Aufhänger dafür, dass einfach nochmal jetzt nach fast, wie viel, was haben wir jetzt, 12 Jahren, 13 Jahren diese Bücher nochmal neu rauskommen. Das ist doch total klasse.
Ja, super, weil das ist auch so absolut meine Kernkompetenz. Was hat man im Mittelalter gegessen?
Mache
ich ja quasi ständig.
Immer. Also auch bei deinem ganzen Fingerfood.
Ja, super. Ja, super. Ne? Halbes Schwein auf Toast.
Jetzt muss man dabei sagen, wir haben ja alle, ich sag mal, Bilder vom Mittelalter im Kopf, die, was das Essen betrifft, die zum Teil wahrscheinlich völliger Mumpitz sind.
Ja, aber die werden ja geprägt durchs Fernsehen.
Die werden geprägt durchs Fernsehen und natürlich, es gibt ja unzählige Events, wo Leute so mittelalterliches Bankett, ne? Dann kommen da so Leute im Barfuß oft rein, da kriege ich schon immer das Grausen, wenn ich sehe, oh, die in der Küche laufen barfuß rum, will ich nicht, ja, toll, Hygienevorschriften, aber egal, wir sind ja jetzt im Mittelalter.
Ja, eben.
Ja, und dann bringen die so Tafel mit weiß ich nicht, Grillhähnchen oder irgend sowas. Und für die ist dann Mittelalter, dass du dann die Knochen hinter dich werfen kannst, genau, oder so.
Ja, das ist ja? Ritteressen.
Ritteressen, genau. Mhm, ne? Knochenessen hinter dich werfen, mal genau. Pulpsen, total super.
Ja, genau.
Am besten noch irgendwie so ein paar Hunde unterm Tisch. Mhm.
Ne? War das nicht so?
Doch, vermutlich schon. Aber nicht mit den Grillhähnchen, glaube ich.
Also, ich sehe bei so solchem Essen, habe ich immer so riesige Buffets vor Augen, wo immer so ein Schweinekopf da ist, der so einen Apfel in der Schnauze hat, ne, irgendwie so. Und so Sachen sehe ich dann, ne? Oder so, also wirklich immer ganze Tiere, die aber auch ganz, ja, wie soll man das sagen, wunderschön ausgarniert werden.
Ja, und das gab es natürlich tatsächlich. Mhm. Also es gibt ja regelrechte Anleitung für mittelalterliche Bankette, die überliefert worden sind, wo also die Köche, aber dann natürlich an großen Adelshöfen, ne, so ein Herzog oder König oder so, der hat dann da irgendwie Leute eingeladen und dann bringen die dann zuerst dann Pfau und der Pfau ist dann noch gefüllt mit einer Wachtel und die Wachtel ist noch gefüllt mit irgendwas und einem kleinen Küken und im Backteich oder so. Mhm. Ja, also das sind so Sachen, die gab es bestimmt, das ist überhaupt gar keine Frage, aber es repräsentiert ja, wieder ins Finnische abgeglichen. Das repräsentiert.
Möchtest du mal einen Schluck trinken, damit du mal wieder ordentlich reden kannst? Nein, also wir reden ja, beim Mittelalter reden wir ja auch nicht nur vom Adel, ne, sondern
das stinknormale ja Menschen. Nicht, das, ja genau, die Menschen ja nicht. Mhm. Ja, und wenn man dann natürlich noch überlegt, okay, es war ja ein Krimi, ich habe schon in dem ersten tatsächlich dann mit Essen gemordet, in dem ersten Krimi auch. Ich kann es ja direkt vorweg sagen, das werden Sie ja wahrscheinlich schon ahnen, wir haben das schon mal erwähnt, glaube ich, als ich über Hildegard von Bingen mit dir geredet habe. Damals habe ich auch schon Atropa Belladonna verwendet, damit der einer weggeht. Mhm. Aber ich lese Ihnen heute mal eine Geschichte, wie da so ein Mönch stirbt. Und das passt dann natürlich ganz gut, weil Atropa Belladonna, also Tollkirsche, man natürlich super in Kirschkompott unterbringen konnte. Und dementsprechend natürlich das Klasse. Und all das, was wir damals schon zu Hildegard von Bingen erzählt haben, nämlich die Tatsache, dass es keine Ärzte gab, dass die meisten Leute gesagt haben, ach komm, das ist halt eben halt die bösen Säfte im Körper, ne? Genau. Dieses Unwohlsein oder der hat es halt nicht anders verdient, die Lebensführung, ne? Der Leibhaftige hat sich ihn geholt.
Ganz genau.
Super. Ja?
Das war immer ein guter Grund.
Das war immer ein guter Grund. Also dementsprechend sind die natürlich. Aber die haben natürlich auch Zeug gemacht, wo man wirklich sagen würde, sag mal, seid ihr bekloppt? Stichwort Atropa Belladonna beispielsweise. Heute wissen wir, Tollkirsche ist hochgiftig. Mhm. Trotzdem haben sich die Damen bei Hofe Atropa Belladonna in die Augen geschmiert, damit ihre Pupillen besonders strahlend aussehen und groß sind.
Ja gut, aber jetzt gehen wir mal in die Gegenwart. Es gibt Leute, die sich Botox spritzen.
Ja, okay.
Ja, also ich meine, Entschuldigung.
Gewonnen.
Ja, also. Ja,
okay, ja, du hast recht.
Also wir sind nicht wirklich klüger geworden.
Nein,
an
Botox habe ich ja noch gar nicht gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht.
Das ist ja nichts anderes letztlich. Das war das Botox des Mittelalters. Genau,
Botox ist mir Atropa Belladonna, Botox des Mittelalters.
Ja, ich bin ja dann auch beigegangen, ich habe hab ich ja eben schon erzählt, also zumindest im Off habe ich dem Andreas das erzählt, dass ich einen Spickzettel habe.
Ja, und der ist lang, meine Damen und Herren, der ist lang. Ich gucke davon, hier von der Seite kann ich nicht so richtig erkennen, was es ist.
Ja, das ist dieses Prinzip dieser Säfte, das fand ich ja total merkwürdig. Okay. Ich meine, das hatte ich so ein bisschen ja im Ansatz mit Hildegard von Bingen mir schon, aber jetzt, als ich nach einem Rezept gesucht habe, was ich hier heute koche, weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz.
Mittelalterliches Kochen machst du gar nicht so
oft. Nee, eigentlich ganz selten. Okay. Eigentlich nie. Nee. Ja, und hatte ich halt so ein bisschen mal geguckt. Und als es dann um diese Säfte ging, das fand ich ja schon ganz merkwürdig. Und das, was ich uns heute gekocht habe, ist was ganz Neutrales. Ich bin ganz stolz.
Neutral? Ja, das heißt, da sind gar nicht die bösen Säfte,
Sich quasi alles auf. Das kannst du noch durch irgendeine Tunke, könntest du das jetzt noch beeinflussen. Aber grundsätzlich essen wir heute neutral.
Also neutral und es gibt Tunke. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle.
Tunke gibt es
keine. Nee. Ich freue mich jetzt trotzdem wie Bolle, weil neutral klingt wie Wasser.
Genau. Ich habe mal Wasser gekocht.
Alles klar. Dann warten wir jetzt mal ein. Mhm. Wir machen jetzt eine kurze Pause.
Genau.
Und ich gucke, was Nicole gekocht hat. Ich bin gespannt.
Ja, wir alle.
Jeder von uns. So. Da sind wir wieder. Ich muss mich mal richtig hinsetzen vor das Mikrofon. Diesmal hat die Nicole richtig gebacken. 10 Minuten lang hat sie am Herd gestanden. Also nicht nur einfach, ich gehe mal schnell in den Nachbarraum und hol mal was.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ich hatte aber nichts. Ne? Meine Assistentin Hildegard hat was vorbereitet. Nein, gar nicht. Sie hat eine große Pfanne mit Fett heiß gemacht. Ich vermute, das sah aus wie Schweineschmalz. Schweineschmalz. Genau. Und dann, also es wird ja ein Foto auf Instagram geben. Also dieses Instagram-Foto gucken Sie sich mal an. Dann sehen Sie, was ich da jetzt hier auf dem Teller vor mir liegen habe. Im rohen Zustand sahen die Dinger aus wie ein bisschen zu groß geratene Vanillekipferl.
Genau, das ist ja auch ein Klassiker. Vanillekipferl in Schweineschmalz.
In Schweineschmalz, genau. Und jetzt sind die aber goldbraun gebacken. Und ich frage mich die ganze Zeit, was kann da jetzt neutral dran sein? Also von dem Säftelehre her neutral. Ich darf mal...
Natürlich.
Aha, okay, es fühlt sich halb fest an.
Ich hoffe, wir sind gar.
Das sagst du jetzt, ja.
Also diese Dinger nennen...
Aber Frau Köpper, ich muss ja hier sagen, ich mache das jetzt seit fast 9 Monaten, alle 14 Tage mit dir. Und ich finde es jedes Mal überraschend. Ich sehe da irgendwas, das kann ich überhaupt nicht zuordnen, beiß da rein und denke, Gott, ist das großartig. Wie machst du das?
Klasse,
das hätte ich gerne auch mal gekonnt.
Ich bin einfach total genial. Hatte keinen Schimmer, was ich tue. Und dann wird trotzdem noch was draus.
Was ist denn das? Also, okay, die Dinger sind knusprig. Ja, die schmecken auch so ein bisschen wie, als wären sie mit Käse überbacken oder so. Und von der, wenn man reinbeißt und die Struktur innen, wirkt so ein bisschen wie Brot oder Brötchen. So, Sie müssen sich vorstellen, als hätten Sie so einen Brotteig gerade. Da ist, aber man kann, es ist würzig, es ist salzig, es schmeckt ein bisschen, ja, schmeckt schon ein bisschen nach Käse, finde ich. So wie diese Käsecracker, die man so, diese gedrehten Stangen mit Käse drauf. Aber.
Also toll. Die Dinger nennen sich krumme Krapfen.
Krumme Krapfen.
Ja, das ist ein Rezept aus dem Mittelalter. Und
krumme Krapfen.
Das ist nur, und das ist das, was ich jetzt echt faszinierend finde. Also zu machen fand ich die echt blöd, weil dieser Teig super klebrig war. Halt. Das ist nur Mehl, ein Ei und geriebener Käse.
Nee.
Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss.
Also mit meinem Käse war ich ja schon gar nicht so schlecht.
Aber sonst nichts.
Normalerweise lacht sich Frau Köpper immer kaputt, wenn ich meine ersten Tipps abgebe. Okay.
Und ich muss jetzt mal von meinem Spickzettel, muss ich jetzt mal zitieren, weil, pass auf, die Hauptzutaten der krummen Krapfen sind Weizenmehl, Eier und reifer Käse. Die Qualitätenverteilung in den Zutaten ist also folgendermaßen. Und Qualitäten, hier sind wir wieder bei diesen Säften. Weizen ist warm und feucht im 2. Grad. Eier, Dotter, warm und feucht, Eiweiß, kalt und feucht, das heißt, sie sind neutral. Reifer Käse ist kalt und trocken im 2. Grad. Da von der Menge in unserem Rezept gleich viel Mehl wie Käse verlangt wird, das dann mit dem neutralen Ei vermischt wird, ist diese Kombination in Bezug auf die Qualitätenverteilung auch neutral.
Na, so. Du siehst mich sprachlos.
Ja.
Das leicht ist, weil ich kann hier nicht essen. Der Hammer.
Und guck, was ich Tolles, Leckeres zu trinken habe für uns.
Jetzt bin ich gespannt. Was gibt es?
Erdbeerwein.
Bitte? Danke. Erdbeerwein?
Ja, das ist eine Entdeckung für mich. Also, was heißt nicht Entdeckung? Eine Wiederentdeckung für mich aus dem Sommer. Sommer, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe Werbung gekriegt von irgendeinem meiner Spirituosenhändler. Und da gab es halt Fruchtwein, Erdbeerwein, Kirschwein, schwarze Johannisbeere und Heidelbeerwein. Und ich war sofort wieder in meiner Kindheit, weil bei meinen Großeltern im Hotel gab es, die hatten so ein Ausflugslokal ja auch. Und da gab es auch genau diese Sachen. Und die liefen wie bescheuert. Damals gab es das in Literflaschen. Beim Winzer wurde die Flaschen noch zurückgegeben hast. Ja. Und das lief damals ohne Ende in diesen Römerpokalen.
Ah, ja, klar.
So.
Ja.
Und seitdem habe ich nie wieder irgendwie mal was gehört.
Ja, ja. Das riecht doch wie Erdbeeren.
Prösterchen.
Ja, erstmal. Zum Wohl.
Genau.
Also für Sie an den Lautsprechern dort draußen, es riecht auch wie Erdbeer. Boah, der ist ja großartig. So für den Sommer.
Ja, eben.
Ne? Wenn der, also hätte ich den mal jetzt vor ein paar Monaten, als so heiß war, gehabt. Na gut.
Ja, aber
kommt
das
ja, der nächste Sommer kommt ja bestimmt, vielleicht noch auf einen Herbsthaufen oder so.
Ja, aber das ist das, was ich so gedacht habe. Boah, wie cool, ne? Das ist so mal ein ganz anderer Geschmack. Da musst du nichts, keinen Spritz machen.
Was machen die da? Die vergären Erdbeeren?
Ja, weil der hat 8,5 Volumenprozent.
Ja, dann. Alles klar.
Ja, okay. Und da habe ich gedacht, das passt so ein bisschen zum Thema, weil die natürlich werden ja vielleicht auch irgendwie sowas
Fruchtweine
gemacht haben.
Ja, ja. Da hatte ich ja dir versprochen, ich lese dir zwei Stellen vor, die fand ich total klasse.
Das ist ich super, dann kann meiner, ich essen in der
genau,
Zeit.
Eines meiner wichtigsten Bücher ist eigentlich ein Buch, das Maike Vogt-Lürssen herausgegeben hat. Und die gute Dame hat wirklich ein unglaubliches Wissen über den Alltag im Mittelalter zusammengefasst. Vom Essen über Ehe und Sexualität, die ganze Bandbreite.
Warum reden wir über sowas nicht?
Alles hier drin, weil es der kulinarische Krimi-Podcast ist und nicht die schwedischen Schmuddelfilmchen. Ja.
Okay, aber
wenn
Kulinarik
Sie mal,
und Erotik, das gehört doch
wenn
nicht
Sie mal so wissen wollen, ob wir über Kulinarik und Erotik sprechen sollen, dann sagen Sie uns mal Bescheid. Schreiben Sie es in Instagram in die Kommentare.
Guck dir mal so einen Krapfen an.
Hör mal doch. Jetzt nicht mehr reinpassen.
Kannst du wohl.
Aber nur unter schweren Zurückhaltung.
Ich meine, die heißen wahrscheinlich nicht ohne Grund krumme Krapfen.
Okay, so, sind wir wieder ernst. Dicke Sauer, Linda. Holla. Frau Köpper. Okay. Hauptnahrungsmittel im Mittelalter oder eines der Hauptnahrungsmittel, keine Frage, ja, war ja nicht Reis, Nudeln, Kartoffeln, können wir ja vergessen, natürlich Brot. Für mich völlig überraschend damals war die Erkenntnis, dass Otto Normalverbraucher zum Beispiel in der Stadt, nicht als armer Bauer, aber die Stadtbevölkerung war ja ein bisschen besser versorgt, pro Tag ein Kilo Brot gegessen hat.
Ein Kilo?
Ein Kilo, pro Tag und Person.
Ich meine, stell dir das mal vor. Das ist ein
großes Bauernbrot und die haben 750 Gramm. Also wenn ich mal ein Kilo Brot kaufe beim Bäcker, wenn da die ganze Familie kommt oder so, das sind richtige Wummen. Ein Kilo Brot.
Und ess dann, mal sowas am ein.
Ich meine, das und war es ja gab dann, ja, war weil, ja nichts in dem Sinne, Butter konntest vergessen und ein bisschen Wurstkäse. Genau. Dazu kam, was ich auch gelernt habe, aber ein bisschen unterschlagen habe in meinen Romanen, war die Mahlzeitenfolge. Also man hat eigentlich nicht so wirklich zum gefrühstückt jetzt mal, ne, bandbreit, sondern in der Regel war es so, die Leute haben morgens wahrscheinlich irgendwas getrunken, irgendeinen Happen gegessen, in der Regel eigentlich eher Breie als statt Brot. Mhm, ne? So Haferbreie,
Hirse,
ja, irgendwas Gestoßenes und so ein Zeug. Und dann eben halt gab es im Laufe des späten Vormittags so die ersten großen Mahlzeiten. Und die konnten dann natürlich auch schon Fleisch, Brot und Haubentod enthalten oder Käse und Brot oder so, um dann damit eben halt entsprechend was zu machen. Klar, Roggenbrot, Weizenbrot war eher für die Reichen. Roggenbrot war so das, was man wohl am meisten gegessen hat oder eben halt so andere Getreidesorten. Und was ich total spannend fand, wir haben ja schon mal über Bier geredet, du erinnerst dich, aber hier steht das nochmal. Die damals üblichen Dünnbiere wurden mit Oregano, Waldmeister, Salbei, Lavendel, Kirschen, Weizenähren, Schlehen, Wermut, Alaund, Wacholder, Isop, Muskatnuss, Ingwer, Gewürznecken, Galgant, Pfeffer oder Hobelspäne von trockenem Tannenholz gewürzt.
Ach du Scheiße.
Ja, ist klasse, oder? Ja. Und dann gab es noch im Norddeutschen das sogenannte Gagelbier.
Ja, stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Das trinken wir ja auch ständig.
Ja, ja. Das hauptsächlich im norddeutschen Raum getrunken wurde, kann zum Erblinden und zum Tod führen, wurde aber trotzdem erst im 18. Jahrhundert verboten.
Oh, super.
Finde ich total klasse. Okay. Damit sind wir ja schon wieder fast beim Thema. Ne? Erblinden und Tod durch Gagelbier. Ja, da haben die sich gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ich meine, das ist ja eher Zufall.
Die haben sich ja auch keine Gedanken darüber gemacht, dass da zum Beispiel, sagen wir mal, dass man Pilze in das Bier getan hat, um zum Beispiel eben halt den Rauschzustand zu verstärken.
Aha. Die waren also, aber schon sehr, sehr
pisch. Ja, klar. Da haben die gesagt, Mensch, das Bier muss ein bisschen stärker werden und haben echt so Fliegenpilze zum Beispiel damit reingetan. Ja, mein Gott, ja, dann sind die einen, haben da ein bisschen Unwohlsein mal einen Tag gehabt oder
ja, das
sind
war's
mal
wert.
Weg. Ne, das war's wert.
Ja, genau.
Ich beiß nochmal in so einen Krapfen. Krummer Krapfen.
Das soll ja auch irgendwie authentisch sein, dass wir hier essen und nicht nur so tun, als ob.
Nö, genau. Das ist das Schöne, ich kann jetzt auch zum ersten Mal wieder rülpsen beim Lesen.
Vergiss es.
Ist ja ein mittelalterlicher Roman, genau. Da passiert ja nichts. Mhm. Kann ich mal einbauen.
Und schmeiß nicht das Glas hinter dich, wenn es leer ist. Das wird teuer.
Den Rest vom Krapfen. Okay, pass auf. Ich habe dir zwei Stellen rausgesucht. Gut, bei der einen, das ist mit dem Essen jetzt vielleicht ein bisschen doof. Hör mal gerade auf zu essen, das ist nämlich eine fiese Stelle. Es gibt das Kloster der minderen Brüder, der Minoris Fratris in Andernach. Ja, gab es auch tatsächlich. Und da gibt es den Bruder Nolden, der ist der Apotheker des Klosters. Und der hat eine eigene Kammer. Und es gibt einen Mörder, der ist in dieses Kloster unter dem Deckmantel, dass er selbst Mönch wäre, reingekommen.
Oh, ich kann mich erinnern.
Ja, der Meister. Und dieser Meister, der hat ein Auge auf diese Kammer geworfen, weil das hilft ihm für seine weiteren Pläne, wenn er unabhängig von den anderen beobachtet, einfach kommen und gehen könnte. Und deswegen findet er so einen großen Schlafsaal doof, aber Bruder Nolden hat eine Kammer. Das ist das Todesurteil für Bruder Nolden. Eigentlich wollte er schreien, aber es kam nur ein Stöhnen über seine Lippen. Bruder Nolden krümmte sich zusammen, die Schmerzen in seinem Bauch wurden unerträglich. Plötzlich endeten die Krämpfe. Nolden entspannte sich. Ein Augenblick später aber sprang er von seinem Strohsack auf und er brach sich würgend in seinem Nachttopf. Er kniete auf dem Boden, als die Krämpfe erneut wie eine Welle über ihn hereinbrachen, diesmal noch heftiger als beim ersten Mal. Als sie nachließen, versuchte er sich aufzurichten. Sein Mund war trocken, er hatte Durst, seine Zunge brannte, er brauchte Wasser. Dort auf dem Tisch stand ein Wasserkrug. 2, 3 Schritte nur. Bruder Nolden brach bei dem dritten Anfall kurz vor dem Tisch zusammen. Er spürte, wie seine Blase nachgab und es warm an seinem Bein herunterlief. Er zitterte, es war, als würde Eiswasser durch seine Adern fließen. Der Raum verschwand vor seinen Augen. Alles um ihn herum schien in ein gelblich-grünes Licht getaucht zu sein. Sein Herz raste und Nolden konnte seinen eigenen Atem rasselnd hören. Als die Schmerzen das letzte Mal durch seinen Körper zuckten, hatte er kein Gefühl mehr in seinen Händen und Beinen. Der Rest seines Körpers schien nur noch aus glühenden Schmerzen zu bestehen. Ihm wurde schwarz vor Augen, er verlor jedes Zeitgefühl. Lag er jetzt seit ein paar Minuten auf den Steinplatten oder schon seit Stunden? Er hatte sich immer gefragt, wie es sein würde, einmal zu sterben. Würde er ruhig im Bett die Augen schließen? Würde sein Leben noch einmal an ihm vorüberziehen? Oder würde er, wie damals Bruder Bernhard, mitten in einem Gebet sanft einschlafen? In einem letzten wachen Moment musste Bruder Nolden, Apotheker der minderen Brüder in Andernach, erkennen, dass der Tod für ihn nur eins bereithielt. Qualen. Unendliche Qualen. Dann schlug sein Herz zum letzten Mal. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Ja, ich denke mir, wenn da so einer stirbt. Jetzt aufhören
zu
essen? Ja, verstehe ich gut. Also die Frau Köpper ist da hart im
Ja, meine Güte.
Ja, wir sind ja auch die letzten 9 Monate schon abgehärtet. So, es geht jetzt weiter. Ja. Keiner wusste am Ende, wie es passieren konnte, dass man Bruder Nolden erst so spät tot in seiner Kammer fand. Hans, einer der 3 Novizen des Konvents, hatte beim nächtlichen Wecken an Noldens Tür geklopft. Als er keine Antwort erhielt, nahm er an, dass Nolden bereits aufgestanden sei. Ungewöhnlich war das nicht. Der Apotheker war bekannt dafür, dass er zu den undenkbarsten Zeiten auf den Beinen war, um bei Mondlicht Kräuter zu ernten oder eine seiner übelriechenden Tinkturen zu kochen. Sogar als die Mönche während der Laudes die Bußpsalme der Misere anstimmten, war noch niemand misstrauisch. Die, denen Noldens Fehlen auffiel, nahmen an, er sei unterwegs. Nicht umsonst hatte der Bruder seine eigene Klosterzelle. Womöglich war er zu einem Kranken gerufen worden. Als dann aber nach der Terz das Kapitel des Konvents zusammensaß, um den Tag und die anstehenden Aufgaben zu besprechen, war es wiederum Hans, der schüchtern die Versammlung mit der Frage störte, ob jemand Bruder Nolden gesehen hätte. Draußen bei Bruder Adalbert seine Frau, die einen Tee gegen Warzen wünschte.
Uch.
Die Brüder schauten sich der Reihe nach verblüfft an. Geh und such Bruder Nolden. Womöglich ist er ja in seiner Kammer und er hat über die Studien seine geistlichen Pflichten vergessen, bat Pater Jakob. Hans verließ rasch die Versammlung, froh darüber, ohne Ermahnung für seine Störung davongekommen zu sein. Und Hans suchte. Zunächst in der Krankenstube und im Skriptorium, dann endlich fasste er sich ein Herz und klopfte noch einmal an Noldens Tür. Das Erste, was er bemerkte, war der Gestank. Wie eine Wand stand er in der Luft. Hans verzog angewidert das Gesicht. Er blickte nach unten und sah, dass er in einer Pfütze aus Urin und Erbrochenem stand. Dann erst fiel sein Blick auf den Toten. Hans hatte mit seinen 13 Jahren schon ein paar Tote gesehen, damals in seiner Familie und auch als das Fieber sich Opfer in seinem Dorf gesucht hatte. Der Tod war ihm vertraut. Doch jetzt prallte er zurück. Bruder Noldens Gesicht war schmerzverzerrt, die Qualen hatten sich tief in seine Züge gegraben. Die Augen, Noldens gütige Augen, waren aufgerissen und starr. Seine Hände hatten sich in die Kutte über dem Brustkorb verkrallt, als wollten sie das Herz bei lebendigem Leibe aus der Brust reißen. Hans drehte sich um und floh aus der Todeskammer. Er rannte so schnell er nur konnte und stürzte atemlos in den Kapitelsaal. Bruder Jakob blickte verärgert hoch, als der junge Novize in den Saal polterte. Bruder Nolden, dahin in seiner Kammer, Hans! Stimme überschlug sich. Hans, du vergisst all unsere Regeln. Reiß dich zusammen, ermahnte Pater Jakob den Jungen. Beantworte meine Frage, hast du Bruder Nolden gefunden? Hans schnappte nach Luft und nickte. Gut, hast du ihm ausgerichtet, dass wir hier auf ihn warten? Hans schüttelt den Kopf. Das konnte ich nicht, Bruder Nolden. Pater Jakob wurde wütend. Warum befolgst du nicht meine Anweisung? Was hindert dich daran, ihm zu folgen? Hans senkte den Kopf. Bruder Nolden kann nicht kommen. Er liegt tot auf dem Boden in seiner Kammer. Die Mönche sprangen auf und stürzten aus dem Saal. Nur Pater Jakob blieb zunächst wie versteinert sitzen, dann aber siegte sein Mitgefühl. Er stand auf, holte einen Becher Wasser und drückte dem bleich gewordenen Jungen sanft auf einen der Stühle. Es ist gut, Junge, versuchte Pater Jakob, den Novizen unbeholfen zu trösten. Bleib hier sitzen und trink einen Schluck Wasser. Vor Nultens Kammer drängten sich die Mönche an der Tür. Jeder wollte einen Blick hineinwerfen. Die, die in der ersten Reihe alles sehen konnten, drängten mit bleichem Gesicht wieder zurück. Bruder Michael schwankte zur Seite und erbrach sein Frühstück auf die Steinplatten. Als die Mönche Pater Jakob bemerkten, machten sie ihm Platz. Bruder Jakob blieb im Türsturz stehen. Wie hatte das passieren können? Welches grausame Schicksal hatte dem Bruder einen solchen Tod bereitet? Pater Jakob, wenn ihr erlaubt. Der Guardian sah neben sich Bruder Georg. Dem schien weder der bestialische Gestank noch das Angesicht des Todes etwas auszumachen. In Italien habe ich viele Jahre als Medikus und Apotheker gedient. So kam es ja auch zum Austausch der Briefe mit Bruder Nolden. Darf ich? Die Neuigkeit überraschte Pater Jakob. Er tat einen Schritt beiseite und ließ Bruder Georg in die Kammer. Der schaute sich Nolden genau an, schloss mit seiner sanften Handbewegung die Augen des Toten und versuchte, dessen verkrampfte Hände zu falten, was ihm aber nicht richtig gelang. Georg schaute die anderen Mönche, die ihn aufmerksam beobachteten, der Reihe nach an. Bruder Nolden hatte ein schwaches Herz. Möglicherweise lagen auch seine Körpersäfte im Ungleichgewicht, die starren Augen, der Krampf in der Brust. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass Bruder Noldens Herz zu schwach war. Gott sei seiner Seele gnädig. Die Mönche atmeten auf. Wäre ich doch nur ein paar Tage früher gekommen. Man hörte Bruder Georgs Stimme immer noch die Heiserkeit an, auch wenn er sich redlich bemühte, laut zu sprechen. Vielleicht hätte ich mit etwas Terpentin, Öl und Bilsenkraut einen solchen Krampf des Herzens begegnen können, doch der Herr der Allmächtige wollte es anders. Die Mönche nickten, auch wenn keiner von ihnen sich vorstellen konnte, wie eine Behandlung mit Bilsenkraut und Öl ausgesehen hätte. Doch wer kann schon sagen, ob meine Mühe Erfolg gehabt hätte? Denn wie heißt es, fuhr Bruder Georg fort, contra vim mortis, »Non est medicamen hortis. Gegen die Gewalt des Todes gibt es kein Heilmittel im Garten.« Wohl aber blauen Eisenhut, der als Pulver unter das Essen gemischt, seine Wirkung nie verfehlt, dachte der Meister zufrieden und senkte den Kopf zu einem stillen Gebet für den Toten. Ja, und da sind wir wieder. Also mit dem Thema... Nicole guckt mich gerade ganz erstaunt an. Mit dem Ungleichgewicht der Säfte. Ja, die Säfte, genau. Da stirbt jemand, der liegt in seinem Erbrochenen, der völlig verkrampft. Heute würde man sagen, ja, Gift.
Ja, klar, ja? Genau.
So, und Schaum vor Mund. Genau, Schaum vor Mund. Und der sagt, ah, das Ungleichgewicht der Säfte.
Ja, und Gottes Wille.
Gottes Wille. Mhm. Ja, und er hat ein schwaches Herz. Und genau. Zack, alles gut. Mhm. Ja? Und blauer Eisenhut. Dass die Symptome, die ich da beschrieben habe in dem Kapitel, sind genau so aus dem Giftbuch abgeschrieben, mhm. Also von wegen Sehstörung, mhm. Farbsehstörung, mhm. Dann auch diese ganzen Geschichte mit dem, mir ist heiß, mir ist kalt, ne? Mhm. Ja, ich muss mich erbrechen und so. Also diese ganzen Sachen gibt es alles wirklich und da dachte ich nur damals bei mir, der mordet später auch noch mit Atropa-Belladonna und mit einem Armbrust und mit einem Messer oder so. Wie langweilig. Ja, genau. Aber nichts mehr kulinarisch. Ne? Ja. Aber das konntest du natürlich gut runtermischen. Mhm. Ne? Mhm. Blauer Eisenhut, super Sache.
Krass.
Ja.
Ja, aber gut. Ne? Ich meine, das ist halt letztendlich die Naivität dieses Zeitalters. Ne? Ich meine, heute wissen wir ganz, ganz viele Sachen letzten Endes. Ne? Aber die wussten es halt einfach nicht besser. Ne? Und ich meine, da war Morden noch einfach.
Da war Morden noch richtig einfach. Auch kulinarisches Morden war da total einfach. Ne? Genau.
Genau.
Ja. Ich muss noch so einen Krapfen essen.
Mm. Die sind schon lecker. Also ich bin also selber auch total angenehm, wenn man sich überlegt, dass da ja eigentlich nichts drin ist. Ne?
Also na, wirklich köstlich.
So drei Sachen. Und total neutral.
Total neutral.
Aber jetzt... da hieß es ja jetzt, also mit diesen Säften.
Ne? Andreas, was ist dein Lieblingskrapf?
Nein, mit diesen Säften hieß es, gerade bei diesen Krapfen auch, dass man das dann quasi mit irgendwelchen Söschen oder ähnlichem quasi dann beeinflussen könnte. Mhm. Ja? Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was hierzu passen würde. Ich würde hier nichts, kein Chutney, kein gar nichts zu probieren wollen. Ich habe es ausprobiert. Ich habe hier heute tatsächlich mal Probe gekocht, bevor du gekommen bist. Ja, ich hatte so Sorge, weil das irgendwie so merkwürdig aussah. Und aber ich hätte nicht gedacht, was ich dazu packen möchte. Ich finde die so, wie sie sind, einfach nur lecker.
Jetzt kann man natürlich sagen, Käse, gebackener Käse, da würde irgendwas mit Preiselbeeren vielleicht passen oder so.
Ja, aber ich finde die halt so, lecker. Wie sie sind, lecker. Mir fehlt da nichts, weißt du?
Kannst du beim nächsten Fingerfood rausgeben.
Ja, genau.
Wenn wir nochmal Mittelalter machen,
ja,
zack,
ja, genau. Krapfen. Aber hallo.
Krumme Krapfen. Toll.
Genau. Mhm. So, und das ist, finde ich, ein gutes Abschlusswort, oder?
Krumme Krapfen, toll. Genau. Ein super Abschlusswort. Oh, Nicole. Krumme Krapfen. Also, okay. Antwort an Sie. Frage an Sie. Wenn Sie die krummen Krapfen sehen.
Antwort an Sie. Frage an Sie.
Ja, gut. Also, wenn Sie die krummen Krapfen sehen, schreiben Sie uns. Ja? Wie finden Sie krumme Krapfen? Möchten Sie mal dieses Rezept ausprobieren? Hören Sie sich diesen Podcast an. Sie haben ja gerade von Nicole die Zubereitung gehört.
Ist genau.
Ja, total easy. Einfach. Ganz easy. Wenn Sie sagen, hey, ich weiß genau, was zu krummen Krapfen für eine Soße gehört. Hey, gut, lassen Sie es uns wissen, schreiben Sie es in die Kommentare. Wir sind da gewillt. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Genau.
Ansonsten war es schön, dass Sie uns zugehört haben und mit uns eine Reise ins 15. Jahrhundert gemacht haben, wo Morden noch ganz einfach war.
Ganz genau und voll lecker.
Und voll lecker. Morden voll lecker. Genau.
Die Folgen so. Vielleicht nicht ja, so, gut. Aber.
Okay. Ne? Und demnächst werden wir natürlich dann auch über die Erotik und das Essen sprechen. Aber das ist dann ein anderer Podcast, mit dem wir ganz viel viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Wir werden es vorher ankündigen.
Schauen wir mal.
Da wird es spannend. Mhm, okay, genau. Wir machen uns dann in den nächsten Wochen schon mal Gedanken.
Ja, super. Tolle Idee.
Sie sind allerdings in 14 Tagen wieder dabei.
Genau.
In 14 Tagen, wenn es wieder heißt, abserviert der kulinarische Krimi-Podcast. Mein Name ist Andreas Schulte.
Ich bin die Nicole Köpper.
Und wir wünschen Ihnen eine gute Woche und auch eine gute übernächste Woche. Genau. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.